Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Max Schlötter. Max, servus. Und wir haben auch heute wieder einen Gast bei uns und wieder ist es ein Neuzugang. Und wir freuen uns darüber, dass heute Cedric Schiemens bei uns zu Gast ist. Cedric, servus, danke für deine Zeit.
Servus, hi.
Also die bayerische Begrüßung hat er schon drauf. Ja, Cedric, wir haben einiges zu besprechen mit dir. War ein sportlich ernüchterndes Wochenende, das erste 0-Punkte-Wochenende für die Blue Devils mit der Heimniederlage gegen die Lausitzer Füchse und dann der Niederlage bei den Kassel Huskies. Dann müssen wir natürlich über die Randerscheinungen rund um das Lausitz-Spiel kurz plaudern, was wir da mitbekommen haben, was sich da abgespielt hat. Die Personalsituation der Blue Devils wird uns beschäftigen. Und gegen Ende gibt es dann noch ein kleines Schmankerl, und zwar eine Sprachnachricht zu einem der Spiele am kommenden Wochenende. Cedric, ich habe, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe mit dir ein kurzes Interview geführt nach einem Testspiel. War das, ich kann mich an erinnern, war es Heilbronn, irgendwas, eins der ersten Testspiele, und da habe ich gemerkt, Mensch, der Typ ist ein Profi. Deine Antworten waren halt so, ja klar, wie es halt so sind. Ja, Vorbereitung kann man nicht zu hoch werden, war ein gutes Spiel, darf man nicht zu hoch hängen, noch viel Arbeit vor uns und so weiter. Also habe ich gemerkt, oh, das ist ein Medienprofi. Der weiß, wie er diese Interviews anzugehen hat. Wenn er zu uns im Podcast kommt, dann müssen wir das Ganze anders aufziehen. Deswegen keine Standardfragen heute, sondern wir fangen anders an bei dir. Was bedeutet dir Mode?
ja gut, aufgrund von meinem eigenen Label natürlich schon ein bisschen. Jetzt habe ich in der letzten Zeit tatsächlich gar nicht so viel Zeit darin investiert, weil ich... Gut, jetzt bin ich mehrmals umgezogen. Allein im letzten Jahr jetzt dreimal. War natürlich anstrengend dann mit der Marke quasi, weil die kommt ja mit mir mit. War es natürlich ein bisschen hart und hat mir auch so ein bisschen den Spaß genommen an der ganzen Sache. Deswegen habe ich jetzt in den letzten, Monaten eher weniger Zeit da reingesteckt und einfach nur, Eishockey und mein Alltagsleben so gehabt. Aber ich werde jetzt auch wieder da ein bisschen was machen, so nebenbei. Und mal schauen, was da noch so kommt.
Okay, du hast dein Label angesprochen, Muted Society. Was bedeutet das? Woher kommt der Name? Kannst du ja richtig Werbung machen dafür jetzt mal, um das Ganze wieder in Schwung zu bringen.
Ja, ursprünglich wollte ich es ganz anders nennen. Den Namen konnte ich dann aber nicht benutzen, weil es schon eine andere Marke gab, die quasi das Logo mit dem Namen verwendet hat. Das war mir dann zu heikel. War zwar in einem anderen Land, aber wollte ich dann nicht machen. Und dann, meine Frau tatsächlich kam auf die Idee mit Muted, weil das Wort an sich fand ich ganz in Ordnung. Und dann wollte ich halt noch irgendwas ranhängen und jeder nennt seine Marke Studios oder irgendwas anderes. Und dann dachte ich so, ja gut, dann Muted Society hört sich so gut an. Hat jetzt keine Bedeutung.
Okay.
Und ja, dann war es das.
Okay, wann hast du diesen Schritt gewählt, da so eine Art Selbstständigkeit, dir ein zweites Standbein schon während der Karriere aufzubauen?
In meiner Saison in Iserlohn, es war die 23-24 Saison. Im Dezember 2023 habe ich die ersten Sachen rausgebracht und seitdem kam immer mal wieder was Kleines. Wie gesagt, ich mache es auch wirklich, also es ist jetzt, manche Leute glauben, dass das ein großes Ding ist im Hintergrund, eine Riesenfirma oder so, ist es nicht. Das ist wirklich was Kleines, es kommt nur von mir und wie ich Lust habe und Zeit habe, weil voll und ganz konzentriere ich mich auf Eishockey und wenn ich Zeit zum Investieren habe und mir eine Idee kommt oder so, dann schaue ich, dass ich da was mache. Und es hat mir halt am Anfang riesen Spaß gemacht und es kam auch super an bei den Leuten. Und dann, wie gesagt, mit der letzten Saison, mit den ganzen Umzügen, da war es dann sehr lästig, das alles weiterzumachen, mitzumachen, also wie auch immer, mitzuschleppen. Und deswegen habe ich da ein bisschen Ruhe erstmal reinkommen lassen. Und jetzt, wo ich mal wieder fest bin irgendwo, kann ich auch mal wieder da ein bisschen Zeit investieren.
Genau, ich war auf deiner Seite gestern mal in der Vorbereitung auf diesen Podcast und habe mir mal dein Sortiment so ein wenig angeschaut und habe gesagt, ich glaube, vom Alter her würdest du eher einen Max kann man da ausstatten.
Ich würde dich da jetzt nicht rausnehmen.
Doch, ich nehme mich da raus. Ich bin da, glaube ich. Aber welche Zielgruppe sprichst du an mit deiner Mode? Was hast du alles so? Ich kann es ja vor, ich habe so Hoodies entdeckt, T-Shirts, Cappies.
Ja. Also Hoodies habe ich im Moment keine mehr auf Lager, die sind alle weg. Ich habe noch ein paar T-Shirts, kurze Hosen, jetzt Wintermützen für die Leute, die eine brauchen, wenn es gerade kälter wird. Ein paar Caps habe ich auch. Ja, halt so ein paar Standardsachen, die ich selber halt auch tragen würde oder gerne trage. Ja, so, also quasi ab 16 bis, ja, also ich meine, ich kenne auch Mitte 30-Jährige, die die Sachen tragen, also ja, je nachdem, wem es gefällt, würde ich sagen.
Alles klar, also Max, du bist in the range, ich fahre raus. Gibt es in der Kabine Kunden schon? Hast du da schon was angebracht?
Ja, Tatsache, gibt es schon ein paar.
Warte, das müssen wir jetzt, warte mal. Max, wen hast du auf der Liste? Kurz.
Ja, ich würde auch schon sagen, ihr jüngeres Segment.
Torhüter?
Weiß ich nicht. ich würde es einfach ins Blaue raten. Paul Vinzenz zum Beispiel.
Ja, auch. Ja. Also es gibt ein paar Jungs. Pauli hat, glaube ich, mindestens eine Sache, dann alle drei Torhüter wirklich.
Siehst du? Okay.
Nivi, Noack und McLeod auch.
Schau an.
Ich weiß nicht, ob noch jemand, also haben auch schon ein paar Leute gesagt, sie wollen auf jeden Fall noch was holen. Da muss ich nochmal nachhaken.
Okay. Sebastian Buchwieser vielleicht auch mal.
Der Coach vielleicht mal. Fällt auch aus der Range. Aber trotzdem, das interessiert mich einfach, weil wir das selten haben, dass einer so neben am Eis so aktiv ist. Auch klar, wenn es jetzt in letzter Zeit ein bisschen ruhiger war. Machst du das alleine? Hast du jemanden, der dir mithilft? Mitarbeiter vielleicht? Oder?
Keine Mitarbeiter. Meine jetzt Frau, damals Verlobte, hat für mich gemodelt. Einer meiner besten Kumpels hat gemodelt quasi.
Du auch?
Nicht so wirklich. Ich habe eher mich immer, für die richtigen Shoots habe ich mich immer im Hintergrund gelassen. Aber ich habe jetzt keine Mitarbeiter direkt. Ich habe Leute, die, wenn ich eine Idee habe, ich bin jetzt künstlerisch nicht wirklich begabt, ich versuche das so gut wie möglich umzusetzen auf dem iPad, eine Designidee oder was auch immer. Und dann, wenn ich es selber nicht hinbekomme, dann gehe ich zu einem Designer, der macht mir das dann richtig fertig. Und dann geht das an die Produktion weiter und so. Also es gibt so mehrere Schritte, die da abgearbeitet werden.
Okay, aber trotzdem ein Riesenaufwand, der da dahinter steckt. Und wie du sagst, jetzt wenn du wieder hier mal bei einem Verein sesshaft wirst oder an einem Ort, dann kannst du es wieder intensivieren. Also, wen es interessiert, wir können so viel Werbung machen, das steht uns hier zu. Muted Society von Cedric Schiemens. Schaut es euch an und wenn es euch gefällt.
Ist auch alles im Angebot gerade.
Einen kleinen Nebensatz trotzdem nochmal. Sehr gut. Sommerschlussverkauf. Ja.
Sale, Schiemens Sale haben wir bei Muted Society. Gut. Dann werden wir langsam ein bisschen sportlich. Du hast es gesagt, das letzte Jahr war für dich sehr, sehr, sehr turbulent. Erst in Frankfurt in der DL begonnen, dann ging es nach Bremerhaven und dann irgendwann nach Weiden. Wie blickst du auf das Jahr zurück? Wie analysierst du das? Wie ist das alles vonstatten gegangen und wie kam es dann letztendlich dazu, zu diesem Schritt hierher nach Weiden?
Okay, also ja, letzte Saison war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Also ich würde jetzt vielleicht sogar noch ein Jahr ausholen.
Gerne.
Wo ich in Iserlohn war, habe ich ja meine persönlich beste Saison gespielt in der DL. Durfte zwei Spiele für die Nationalmannschaft machen und das war halt so ein großer Schritt nach vorne für mich persönlich. Und dann dachte ich so, nach der Saison geht es jetzt in die Richtung, wo es jetzt nach oben geht. Und dann bin ich einfach, sag ich mal, in Frankfurt unglücklich an den falschen, ans falsche Trainerteam, wie auch immer, geraten. Also es war einfach, ich habe einfach da nicht so die Eiszeit bekommen, die ich mir erhofft hatte. Und ich habe teilweise Powerplay gespielt und bin trotzdem nur auf 6 Minuten Eiszeit gekommen in dem Spiel. Und damit ist es dann einfach schwer, so wirklich was zu zeigen, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann waren die anscheinend unzufrieden mit mir. Ich mit meiner Situation natürlich auch, aber es war jetzt nicht so, dass ich da weg wollte oder so. Ich hatte mir schon versucht, da weiter reinzubeißen und durchzusetzen. Ja, und dann am Tag vor Weihnachten hieß es dann, dass ich nie wieder da ein Spiel machen werde, solange der Trainer da ist.
Okay.
Und dann, was natürlich erstmal ein Schock war, weil ich habe nicht mal ein Spiel ausgesetzt. Also sie haben mich nicht mal irgendwie ein Spiel auf die Tribüne gesetzt oder sonst irgendwas. War einfach aus dem Nichts. Du bist rausmäßig. Okay. Und dann hatte ich noch ein paar Tage bis zur Wechselfrist. Und dann hat Bremerhaven direkt gesagt, ja, wir würden dich gern holen für den Rest der Saison. Und das war dann so, okay, dann gehe ich jetzt halt vom 11. zum Tabellen, ich weiß nicht, ob die Zweiter oder Dritter waren. War natürlich auch komisch, aber habe ich dann natürlich gerne angenommen, die neue Herausforderung. Ja, und in Bremerhaven lief es eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Also wir hatten dann ein gutes, also natürlich hatten die ein Top-Team. Das war alles nicht schlecht. Habe die Leute da sehr gemocht und geschätzt. Und sportlich war es eigentlich ein super Schritt. Aber es war halt von Anfang an kommuniziert, dass es nur für den Rest der Saison ist, weil die in der nächsten Saison halt schon voll waren bei den Stürmern. Und dann hat sich tatsächlich eventuell im Sommer hätte sich eventuell was geöffnet, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann schon mit Weiden eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich komme hierher.
Da steckt einiges noch drin. Da gehe ich gleich nochmal die zwei Schritte zurück. Wenn Iserlohn, du sagst selbst, es war deine beste Saison, punktemäßig. Du hattest ein gutes Gefühl, warst für die Nationalmannschaft unterwegs und so weiter. Und dann geht es nach oben. Warum geht es dann bei so einem Verein nicht weiter? Sind es deine Entscheidungen? Sind es dann manchmal Entscheidungen, die du gar nicht beeinflussen kannst?
Ja, also ich wollte in Iserlohn bleiben, keine Frage. Aber der damalige Trainer und der dann auch der sportliche Leiter intern auch wurde quasi, der hatte alle Entscheidungen getroffen. Der hatte oder war der Meinung, dass er eventuell noch jemanden für meine Position findet, der vielleicht besser ist fürs Team. Und die haben so lange gewartet und sich nicht gemeldet, dass ich einfach dann den 2-Jahres-Vertrag in Frankfurt, den konnte ich dann nicht mehr nicht wahrnehmen. So. Also es war einfach so, okay, da kommt jetzt nichts, dann muss ich jetzt diesen Schritt gehen, weil wenn sich die Tür jetzt auch noch schließt, dann stehe ich vielleicht da ohne irgendwas. Und deswegen, deswegen haben sich die Wege da getrennt. Im Endeffekt wollte ich nie weg aus Iserlohn natürlich, weil es ja eigentlich für mich super war.
Ist das nicht frustrierend, wenn man sich an einem Ort so wohlfühlt und es funktioniert sportlich auch und dann hat man es irgendwie trotzdem nicht selbst in der Hand?
Ja, es war sehr frustrierend. Ich dachte so, okay, jetzt habe ich endlich mal den nächsten Schritt gemacht in der Liga, mich vielleicht so ein bisschen etabliert, dass ich halt wirklich ein fester Bestandteil bin in eine Top-9-Stürmerrolle. Und dass dann da trotzdem nichts gekommen ist, war natürlich frustrierend für mich. Aber das ging dann auch relativ schnell weg, dadurch, dass ja Frankfurt dann das Interesse gezeigt hat. Und ich dachte, dann war ich ja auch Feuer und Flamme, sag ich mal, dass ich jetzt den nächsten Schritt in Frankfurt gehe. Das war ja auch alles in Ordnung. Hat dann natürlich nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, leider. Aber gut, so ist halt das Business. Ne?
Und dann hat sich im Frühjahr Jürgen Rumrich bei dir gemeldet. Nachdem hier, denke ich mal, die Handlungsfähigkeit wiederhergestellt war, nach dem Ziegler aus im vergangenen Jahr hat es dann gedauert, Birch Group im, glaube ich, Februar sowas, war dann der Einstieg, dann war die finanzielle Handlungsfähigkeit wieder hergestellt und dann hat er sich, denke ich, war er einfach, hat er Glück gehabt, dass er früh dran war bei dir.
Ja, also ich habe halt die ganze Zeit gewartet, weil mein Plan ursprünglich war es ja, dass ich in der DL bleibe. Mhm. Aber es, wie gesagt, nachdem ich jetzt auch so ein turbulentes Jahr hatte, war ich natürlich auch nicht oben auf der Liste von jedem DL-Team drauf, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und dann hat, ja, Jürgen hatte mich dann einen Tag angerufen und wir haben bestimmt eine Stunde telefoniert und das hat sich alles einfach gut angefühlt und ich meine, ich finde den Schritt jetzt in die zweite Liga jetzt nicht fatal, zumal die Liga einfach so gut ist mittlerweile, dass und das, dadurch, dass ich auch noch in eine andere Rolle reinschlüpfe, ist es ja eigentlich fast eine größere Herausforderung für mich persönlich, als wenn ich den einfachen Weg gehe und irgendeine vierte Reihe Rolle in der DEL einnehme, wo ich kaum aufs Eis komme, fünf Minuten bis, also zwischen 5 und 10 Minuten vielleicht in einem Spiel, habe keine Verantwortung. Das einzige, meine einzige Verantwortung ist, ein bisschen Energie reinzubringen und keine Gegentore zu schlucken oder ab und zu auch mal ein Tor zu schießen natürlich, aber das ist halt nicht das, was ich mir von mir selber erhoffe so und deswegen wollte ich jetzt den Schritt runtergehen und in diese neue Rolle reinwachsen und mich hier neu beweisen quasi.
Die Rolle, die du hier beschreibst, wie hat Jürgen Rummelig die dir gegenüber geäußert? Weil Jürgen Rummelig war vor einigen Wochen hier bei uns auch zu Gast und hat er eben beschrieben, dass er für dich vorsieht, diese Lücke, die David Elsner hier hinterlassen hat, der nach Landshut gegangen ist, die, da traut er dir zu, dass du diese Lücke füllst, dass du in Anführungsstrichen der neue David Elsner hier wirst. Wie hat er das dir gegenüber kommuniziert?
Ich weiß nicht, ob er genauso kommuniziert hat, dass ich den David Elsner ersetzen soll. Ich kenne persönlich David Elsner auch nicht wirklich, deswegen ich weiß nur, dass es ein super Spieler ist. Ja, deswegen ist natürlich, sind natürlich große Fußstapfen, die man ausfüllen muss, aber und persönlich, sportlich lief es jetzt für mich diese ersten 6 Spiele auch noch nicht so, wie ich mir das gewünscht oder vorgestellt habe. Aber es ist halt, ich sehe es jetzt erstmal als Prozess, dass ich bin jetzt hier angekommen, aber ich erwarte natürlich von mir selber auch mehr Leistung und mehr, sag ich mal, Offensive, dass ich der Mannschaft natürlich mehr helfen kann, Spiele zu gewinnen.
Welche Rolle hat er dir zugeschrieben? Weil du sagst, Führungsrolle, wie hat er das tituliert? Sollst du junge Spieler hier anführen? Sollst du sofort in eine Leaderrolle schlüpfen? Wie?
Ja, also er meinte, dass ich halt in den ersten 2 Reihen spielen soll, im Powerplay. Ja. Und gut, eine Führungsrolle, finde ich, sollte ich sowieso einnehmen, jetzt mit 26 und der Erfahrung, die ich jetzt mitbringe, sage ich mal. Da will ich ja so oder so ein Leader im Team sein. Ja. Dadurch, dass wir sowieso eine sehr junge Mannschaft haben. Und ja, das habe ich mir auch selbst vorgenommen, ohne dass mir jemand das vorgeschrieben hat.
Wollte ja gerade sagen, mit 26 Jahren, sei es in der Kabine, in der aktuellen Kabine, ja fast schon zu den Routiniers, wenn man sich den Schnitt so anschaut. Wir springen jetzt einfach ein Bild hin und her, weil wir kommen natürlich ja noch zu den klassischen Fragen, wie du überhaupt zum Eishockey gekommen bist, deinen Werdegang etc. Aber wir streuen jetzt mal, weil du es eben mal selber angesprochen hast, die ersten 6 Spiele, dass du dir da persönlich etwas mehr versprochen hast. Jetzt, ich glaube, mehr versprochen hatten wir uns alle vom letzten Wochenende, auch wenn man das natürlich auch wieder differenziert betrachten muss. Also aus meiner Sicht, Max, du musst jetzt ganz genau zuhören, Max war auf dem Oktoberfest. Der Max war ein Wochenende.
Hätte man jetzt nicht direkt sagen müssen.
Doch, aber. Das habe ich im Eis, das habe ich jedem erzählt. Die
Ach, jedem?
Am Freitag. Okay, der Max ist nicht da, weil der Max ist auf der Wiesn. Und dass du auch mitkriegst, was sich hier abgespielt hat.
Ich habe natürlich trotzdem versucht, das nachzuholen, so gut es halt geht.
Lausitzer Füchse war ein Heimspiel, in das man, ich beschreibe es aus meiner Sicht, du darfst dann gern aus Spielersicht dazu sagen, war aus meiner Sicht ein Spiel, in das ihr sehr, sehr gut gestartet seid. Da hat man dieses Selbstbewusstsein gemerkt, das die Mannschaft hatte nach dem guten Saisonstart. in Führung gegangen und dann gab es so einen Bruch und ich mache den einfach auch fest. Da war so ein Aufbaufehler von Felix Noack, ein schlampiger Pass in den Schläger des Gegners, der dann im weiteren Verlauf sich das 1-1 entwickelt hat und im zweiten Drittel war es halt einfach, das war halt einfach mal ein schlechtes Drittel. Da hat halt nichts funktioniert, da hat er in kürzester Zeit drei Gegentore gefressen, Konter auch wieder, Thomas Rubisch mal eine Scheibe verloren, wo dann ein Konter daraus resultiert, wie man das von ihm eigentlich gar nicht kennt. Und dann liegst du 4-1 zurück und weißt eigentlich gar nicht so warum, weil man eine kurze schlechte Phase hattest und im letzten Drittel war es dann wieder so ein, fast so ein Scheibenschießen. Also da war das Spiel auf ein Tor, aber es war dann einfach, die Hypothek war zu groß. Und dann hatten die Füchse mit Lennart Neise, ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Max, also ich kannte ihn nicht vorher. War völlig überraschend, dass der im Tor steht. Das ist ein U20-Goalie von den Eisbären Berlin, war dann hier im Tor und hat ein Bombenspiel gemacht im Tor der Lausitzer Füchse. Jetzt, Cedric, du aus Spielersicht, wie hat sich's für euch angefühlt?
So jetzt ungefähr? Das Spiel oder nach dem Spiel?
Das Spiel, erstmal das Spiel. Und wie habt ihr es jetzt im Laufe der Woche analysiert?
Ja, okay, also ja, wir sind da voll im Selbstbewusstsein reingegangen ins Spiel und glaube ich, hat man auch gesehen von Anfang an, wie du schon beschrieben hattest. Aber dann machst du halt das 2-0 nicht und bekommst dann so ein blödes 1-1, was so ein bisschen, sollte halt nicht passieren, weil selbst ein 1-1 oder ein 1-2 ist ja kein Ergebnis, was man jetzt so, wo man panisch reagieren muss oder so. Also deswegen war es völlig unnötig, dass wir da diese 10 Minuten im zweiten Drittel so abgetaucht sind. Also wirklich darf uns natürlich so nicht passieren. Aber gut, war dann halt so. Es wird immer mal wieder Sachen geben, die nicht passieren sollten, die aber einfach passieren werden in der Saison. Ich fand, wir haben eine super Antwort gegeben im dritten Drittel, haben halt leider nicht die Tore gemacht, aber da hat man schon gesehen, wie dominant wir spielen können, wenn wir wirklich drücken. Klar hat Weißwasser natürlich dann mit einer 3-Tore-Führung auch versucht, nur noch hinten drin zu stehen und einfach nur verteidigt, aber es war schon sehr... Es hat schon sehr auch an mir genagt und auch an den anderen Jungs so nach dem Spiel in der Kabine, weil wir einfach so genervt waren, dass wir dieses Spiel nicht zu Hause holen, weil es einfach eine unnötige Niederlage ist in meinen Augen. Und so ein Spiel, vor allem mit so einem guten Start, hätten wir uns noch weiter oben drin etabliert. Und das war halt einfach, einfach ärgerlich, finde ich, und hätte nicht sein müssen.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien, präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe aus Erbendorf. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuch unser Karriereportal unter www.meierhöfer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Da sprichst du ein wahres Wort, das hätte echt nicht sein müssen, aber das ist auch so ein, ja, trotzdem in der Niederlage dann die Weiterentwicklung erkennen. Das ist ein Fortschritt im Gegensatz zur letzten Saison. Die Blue Devils verlieren ein Spiel nicht mehr, weil sie komplett unterlegen sind, sondern weil sie einfach eine kurze Schwächeperiode während einer Partie hatten. Da komme ich nämlich gleich zum nächsten Spiel. Die Kassel Huskies waren letztes Jahr ein Gegner, da waren die Blue Devils gnadenlos unterlegen. Das war einfach ein Gegner. Max, du hast ab zweimal 10,
ja, 7-1, glaube ich. 7-1, ja. 2-6 und so. Und vor allem, es war immer so auffällig, weil gegen kein anderes Top-Team, genau, der Liga, also ja, ob es jetzt Krefeld war oder was auch immer, hat es immer so chancenlos ausgesehen. Aber ja, Kassel war irgendwie immer, bis auf ein, glaube ich, ein Spiel war knapp, das erste
war
und das, danach gab es eigentlich fast nur Klatschen.
Ja.
Und das war eigentlich ein Gegner, wo man sagt, da passt es einfach nicht.
Genau, aber und auch das war anders. Also 5-2 klingt jetzt deutlich, sagt man, okay, schon wieder. Aber so war das Spiel eben nicht. Klar, im ersten Drittel war Kassel richtig stark. Also da, weiß nicht, ob es Brustbeine waren, keine Ahnung, aber da sind die Blue Devils ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Und Buchwieser hat es dann auf der Pressekonferenz gesagt, da sind wir überrannt worden, da kann es auch viel höher stehen. Aber du hast dort mit Tyler Ward momentan einen, der weiß wieder, wo das Tor steht, der trifft, der hat dann in Überzahl den Ausgleich erzielt, dann kriegst du wieder das 1-2. Na, so ein bisschen Glück. Anfang des zweiten Drittels fand ich super, da bleibt die Scheibe, Angriff, also für Kassel, dann bleibt die Scheibe in der Pfütze liegen.
Das habe ich irgendwo gelesen, ja.
Dann wird der Trainer so schon gesagt, da war der Bodensee on the ice. Und Thomas Rubisch nimmt dann die Scheibe und vernascht seine Gegenspieler und bedient Tyler Ward und er macht das, den Ausgleich. Und da muss man sagen, in der Folge, da kann dann sogar, da kann das Spiel sogar ganz kippen in Richtung Weiden. Und im Endeffekt im letzten Drittel war es dann ja eigentlich offen. Und dann kriegst du so einen blöden Gegenstoß, wo der Weidner, glaube ich, war es, der komplett durchbricht, einfach offen und dann frei auf Nowak sich die Chance nicht nehmen lässt und dann, gut, Überzahl, und dann ziehst du einen Goalie, Empty Net und so weiter. 5-2 klingt dann letztendlich deutlich. Hier gleiche Frage, Cedric, an dich. Wie habt ihr dieses Spiel im Nachgang analysiert?
Ja, halt schlechter Start von uns. Ich meine, wir war ja nun auch zu erwarten, dass die rauskommen werden, wie die Feuerwehr zu Hause. Die haben auch einfach einen starken Kader. Also wirklich, das war schon, also jetzt habe ich nun schon gegen einige DL-Teams gespielt. Das war schon so das nächste an DL-Tempo-Niveau, was ich so die letzten Jahre gesehen habe. War schon wirklich ein starkes Team. Aber nichtsdestotrotz waren wir dann trotzdem im Spiel drin. Und nach dem 2-2 hatten wir wirklich so das Momentum im zweiten Drittel, fand ich, dass wir, also dann hat, ich glaube, der Noah Samanski hat einen Tipp vorm Tor gehabt, der wirklich knapp neben das Tor geht, der reingehen könnte. Dann hatten wir noch eine Situation und dann in der letzten Minute, also in den letzten 20 Sekunden vom Drittel, hatte ich auch nochmal die Chance, wo ich zum Tor ziehe und dann einfach nicht rumkomme mit der Scheibe und sie, um sie dann halt selber reinzumachen. Ja, das ist einfach ärgerlich, dass da dann keins mehr fällt. Und dann auch im dritten Drittel am Anfang hast du auch zwei, drei gute Chancen, wo du das Momentum dir noch mehr auf die Seite holen kannst. Und dann ist es halt ein blöder Wechselfehler. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Wechselfehler war, aber auf jeden Fall eine blöde Situation, wo wir dann, ich glaube, es war ein Wechselfehler, weil der Spieler ja ganz alleine zum Tor gekommen ist. Das darf halt einfach nicht passieren. Wir haben im ersten Drittel schon zwei Alleingänge abgegeben und dann hieß es, wir stellen das jetzt komplett ab, hören also keine Alleingänge mehr zulassen und dann im dritten Drittel frisst du das 3-2 und wieder durch einen Alleingang und das war schon so ein Moment, wo du sagst, so boah, echt mies, weil wir einfach so nah dran waren. Aber egal, dann war es halt 3-2, ist ja immer noch nicht vorbei, das Spiel natürlich. Und dann kriegst du eine blöde Strafe und die treffen, schießen die auch noch so ein, sag ich mal, Kacktor im Powerplay, nicht mal ein gut rausgespielt, also einfach wirklich so ein ekliges Ding. Und dann steht's 10 Minuten Verschluss, 4-2 in Kassel und dann ist schon, dann versuchst du natürlich nochmal alles nach vorne, aber die sind dann schon sehr solide, wie die das dann runterspielen, war schon schwer dann.
Aber nichtsdestotrotz, dieser gravierende Unterschied, dass man sagt, gegen diesen Gegner haben die Blue Devils einfach keine Chance, so wie es in drei der vier Partien in der Vorsaison war. Also das war eben nicht mehr. Und das ist, muss man ja sagen, trotz eurer Personalsituation, das unser nächster Schwerpunkt sein soll. Denn in Kassel ist dann auch, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube Mitte des dritten Drittels ist dann Nils Samanski raus. Aktuell, heute ist Mittwoch, 8. Oktober, es gibt noch kein offizielles Statement vom Verein, was mit Nils Samanski ist, ob er verletzt ist, ob er länger ausfallen wird. Wir werden jetzt auch nicht spekulieren, das machen wir nicht. Bei der Sport Europe TV-Übertragung hat es nur geheißen, die Sanitäter wären bei ihm in der Kabine und würden sich um ihn kümmern. Aber wie gesagt, es gibt kein offizielles Statement noch. Dazu, sobald es da was gibt, werden wir das berichten. Aber das passt natürlich dazu. Wir haben nämlich im Vergleich, ich glaube letzte Woche haben wir es hier im Podcast da gesagt, da kam gerade die Meldung von Michael McNiven, der ausfällt. Dann war es natürlich viel in Freiburg, dann war es Bohatsch, dann Kolb. Also langsam nimmt das ganze Ausmaße an. wo man sagt, da muss man eigentlich muss man reagieren. Und da hat Jürgen Rumlich in Kassel ein Interview gegeben im Drittelpause und da hat er eben auch gesagt, dass sich diese Woche noch was tun wird, weil es einfach zu dünn ist aktuell der Kader. Letzte Woche kam ja schon Sebastian Wieber aus Straubing per Förderlizenz als zusätzlicher Goalie, damit da mit drei Goalies hantiert werden kann, McLeod, Noack und dem Wieber. Aber es ist schon ein brutal junges Trio. Also wenn man das mal anschaut, was jetzt da euer Goalie-Trio gerade ist, wie nehmt ihr die Situation gerade in der Kabine wahr, dass der Kader gefühlt von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel immer dünner wird?
Also ich muss sagen, ich habe sowas noch nie erlebt, dass wirklich auch so das sind ja nicht nur kleine Wehwehchen, die in der Woche, dass wir in der Woche zwei, drei Spieler zurückbekommen, sondern das sind ja richtige Verletzungen, wo die Leute uns teilweise monatelang fehlen. Und das ist einfach, also ich finde es unglaublich. Und das ist halt, klar, wir versuchen natürlich jetzt das Beste draus zu machen mit den Jungs, die wir haben. Ich sag mal so, unsere Top Guns, die erste Reihe, da hat sich niemand verletzt, zum Glück. Aber du bist halt, hinten fehlt dir natürlich schon, also ich meine mit Bohatsch, Filin und Kolb fehlen dir schon drei gestandene Typen hinten in der Verteidigung, die, wie willst du die jetzt mal eben ersetzen? Also einfach, geht nicht. Deswegen, ja, ist schon eine schwere Situation. Jetzt der Jermaine sich wehgetan, Nick auch Jermaine noch, auch den noch haben wir
richtig,
vergessen.
Richtig, zu Nick Jermaine. Der hat in Kassel auch nicht gespielt,
ja, genau. Ja. Also der hat sich auch wehgetan. Mit Neil weiß ich auch noch nicht genau, was da ist. Also es ist einfach, es ist wirklich verrückt.
Und das erinnert mich echt krass an letzte Saison. Ich habe gedacht, sowas kommt hier nicht mehr vor. Was diese ominöse Krankheitswelle im Januar gab, wo man teilweise mit 13, 14 Spielern da zu spielen gefahren ist. Und gewonnen hat über eine gewisse Phase. Aber ja, wir werden sehen, was sich tun wird. Jürgen Rumlich hat in besagtem Interview auch angedeutet, dass Dominik Bohatsch aus diesem Team so der Erste sein wird, der vielleicht wieder zurückkehrt. Wann das ist, hat er natürlich nicht gesagt. Es wird noch ein bisschen dauern. Luca Gläser haben wir auch noch vergessen, der war ja der krankheitsbedingt gefehlt. Da schauen wir mal, inwieweit der wieder hergestellt wird bis zum Wochenende. Aber es muss sich was tun, glaube ich, weil so ist es einfach zu dünn. Weil wenn man sieht, was mit der Mannschaft möglich wäre, wenn denn alle Mann an Bord sind, ja, trübt es ein bisschen gerade. Aber wir hoffen, dass es zumindest bei dem einen oder anderen nicht ganz so schlimm ist und da die Rückkehr ansteht oder dass Jürgen Rumlich dann seine viel gerühmten Kontakte spielen lässt und da vielleicht, er hat gesagt, in Richtung Förderlizenz, also wird es gehen, feste Verpflichtung ist schwierig in der aktuellen Phase, in Richtung Förderlizenz könnte vielleicht noch was gehen in dieser Woche. Unrühmlicher Höhepunkt in der letzten Woche war abseits des Eises am Freitag gab es ja, Ausschreitungen, Fan-Ausschreitungen rund um das Spiel gegen die Lausitzer Füchse. Es war am Anfang, also während im Stadion auf der anderen Seite, wo wir immer sitzen und auch nach dem Spiel, was schwierig mitzubekommen für uns ist, hat sich alles im Nachgang erst so rauskristallisiert. Ich war unten, aktuelle Berichterstattung, dann Pressekonferenz und so weiter. Und als ich dann zum Auto gegangen bin, habe ich schon gesehen draußen, okay, das ist mehr Polizei, als hier normal ist. Auch wenn dann die vielen Ziffern auf dem Rücken von den Polizisten, die sind hier normalerweise auch nicht, diese Codes hinten drauf, da muss was vorgefallen sein und dann kam, war ich daheim und sind schon die ersten Nachrichten hier aufgeploppt, ja, ihr müsst hier berichten, die Gästefans haben sich daneben benommen, etc., bla bla. Nur so viel, einem Weidner Ordner wurde die Nase gebrochen, alles Gute an dieser Stelle. Polizeieinsatz war da vor dem Stadion, war es dann skurrile Situation, wie mir die Polizei geschildert hat, dass eher die Fans aus Weißwasser eher mit sich beschäftigt waren und mit der Polizei und dann die Weidner-Fans waren sich uneinig, ob sie sich einmischen sollen oder nicht und auch eher mit sich beschäftigt und so weiter war. Wie hat die Polizei gesagt, ein kleines Tohu war Bohu, aber damit ist es damit wollen wir dieses Thema auch abhandeln, weil das Gewalt rund um diese Sportart nichts zu suchen hat. Das erklärt sich von selbst und sowas wollen wir hier nicht mehr haben, sondern wir wollen uns um das Sportliche kümmern. Und Das schaut für die Blue Devils am kommenden Wochenende wie folgt aus. Es geht gegen den EV Landshut, ein Traditionsverein. Hier kommt nach Weiden am Freitagabend um 20 Uhr und am Sonntag geht's zum EC Bad Nauheim. So, und wir haben ja gesagt, Cedric Schiemens soll, so zumindest hat es Jürgen Rummenigge gesagt, der neue David Eisner werden. Aber wir haben natürlich den alten auch mal aufgesucht, haben ihn kontaktiert und wir haben eine kleine Nachricht von ihm bekommen, die wir uns jetzt anhören vor diesem Duell am Freitag.
Zuerst mal freue ich mich sehr, nach 2 Jahren wieder nach Weiden zurückzukehren, alte Gesichter zu sehen, gegen alte Teamkollegen zu spielen. Ist natürlich eine große Freude. Bedeutet natürlich auch für mich, dass ich ja jetzt eben in Landshut bin und für mich das Ziel natürlich ist, dass wir am Freitag das Spiel gewinnen. Was Weiden in dem Fall stark macht und was die letzten Jahre auch immer stark war, die haben extrem gute Stürmer, die läuferisch sehr stark sind. Natürlich kleine Spieler, die wissen, wie sie mit der Scheibe umgehen müssen. Gute Torleute haben sie dieses Jahr auch wieder. Wird ein interessantes Spiel. Wir wissen, auf was wir achten müssen. Das Ziel ist natürlich, dass wir da so gut wie es geht die erste Reihe ausbremsen und unser Spiel spielen. Daher schätze ich, dass das am Freitag mit sicher ein interessantes Eishockey gespielt wird.
Danke an David Elsner nach Landshut für seine kurze Einschätzung und seine Grüße an die Weidner Fans zu seiner Rückkehr. Mal schauen, ob die Plakate mit 61 noch gibt aus der letzten Saison. Wir freuen uns alle, dass wir ihn am Freitag wiedersehen. Landshut und Bad Nauheim. Cedric, wie bereitet ihr euch auf diese Doppelaufgabe am Wochenende vor?
Ja gut, wie immer. Im Grunde genommen genauso wie auf jedes andere Wochenende auch. Videoanalyse zu deren taktischen Sachen, die die vorhaben oder die die jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, dass wir uns darauf einstellen. Und natürlich haben wir analysiert, was wir gemacht haben und versuchen da Schlüsse rauszuziehen und uns zu verbessern in einigen Bereichen. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass wir einen guten Start erwischen am Freitag und dann, ja, dass es ein guter Gegner ist, es steht außer Frage. Aber ja, ich glaube, es ist so wie jedes Spiel, dass wir da wieder eine Chance haben werden, einen Sieg einzufahren.
Wie erschwert es die Vorbereitung, wenn nicht klar ist oder wenn sich das Personal quasi von Spiel zu Spiel immer ändert, wenn sich Powerplay-Formationen ändern, wenn sich Reihenzusammensetzungen ständig ändern? Wie seid ihr da als Spieler auch gefordert, euch ständig anzupassen?
Ja, es gehört halt irgendwie einfach dazu. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch nie einen erlebt, der jetzt schlecht trainieren kann oder so, weil er jetzt heute einen anderen Reihenpartner hat oder so. Also es ist einfach Teil des Spiels. Klar, man kann sich natürlich nicht so richtig an manche Leute gewöhnen, wenn man nur einmal mit denen zusammenspielt. Das ist natürlich irgendwo klar, aber ich meine, das System ist ja immer dasselbe. Von daher ändert sich da jetzt nicht so viel, nur offensiv diese kleinen Abstimmungen, die sind vielleicht dann ein bisschen schwieriger, aber im Endeffekt spielt es jetzt nicht so eine große Rolle.
Gut, dann lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, dass Landshut ähnliche Spektakel werden wie in der letzten Saison, vor allem ja, zu Hause gab es nicht mal ein 1-0, so ein komisches Eishockey-Ergebnis auf jeden Fall.
Gegen Krefeld gab es auf jeden Fall
ein 1-0. Auf jeden Landshut Fall. Oder ein 2-1, 1-0, ein ganz knappes Ergebnis. Mal, wirklich, waren tolle Spiele, auch in Landshut, die Siege. Fantastisch, also freue mich unglaublich drauf. Aber Cedric, bevor wir, ich habe jetzt gerade, deswegen war ich kurz abgelenkt, ich habe die Fanfragen bekommen, da sind einige schöne dabei. Verspätet gekommen, deswegen, da wird einiges gefragt, was wir auch noch kommen, aber so diesen Werdegang von dir hast du schon angerissen mit deiner DEL-Erfahrung etc. Ich zähle mal kurz die Station auf in der DEL, wenn ich mich jetzt nicht vertue, waren es Berlin, Schwenningen, Düsseldorf, Iserlohn, Frankfurt, Bremerhaven. Sportlich hast du schon erwähnt, war dein Höhepunkt in Iserlohn. An welche Station und an welchen Ort denkst du am ersten zurück, wenn du, ja, wenn du auf deine Zeit in der DL zurückblickst?
Ja, wahrscheinlich Düsseldorf und dann, ja, also schwer zu sagen, an welche Station, aber Düsseldorf war schon ein Highlight für mich persönlich, weil ich den, also ich fand den Verein schon immer gut, auch als kleiner Junge, sag ich mal. Da war es, für mich waren es die Eisbären und Düsseldorf, das waren einfach so zwei Vereine, die ich immer gut fand. Und für die zu spielen, war schon geil. Für die habe ich mein erstes Tor im Derby gegen Köln geschossen. Oh. Das war einfach eine tolle Erfahrung und was ich natürlich für immer behalten werde. Und ja, gut, in Iserlohn natürlich, war, was ja an sich ein komplett katastrophales Jahr mannschaftlich war, weil wir wirklich so abgeschlagen Letzter waren die ganze Zeit. Und am Ende dann diese riesen Aufholjagd, das war eine unglaubliche Story, werde ich natürlich auch nie vergessen. Da Teil davon zu sein und wie die Fans hinter uns standen und wie das zelebriert wurde dann am Ende, war wirklich Wahnsinn. Und das, auch das werde ich nie vergessen. Das war schon auch ein Highlight. Also so dieser Düsseldorf-Iserlohn, die beiden zusammen, war schon.
Dann gibt es ja zumindest ein Wiedersehen in, ich glaube, in 2 Wochen. Geht's nach Düsseldorf für die Blue Devils. Aber da dürfte kaum jemand mehr da sein, oder? In der Komplettumbruch, zumindest ja, im Team.
Der Nick Geithner, der jetzt wieder da ist, der war damals da. Ich glaube, er ist der Einzige von allen Spielern.
Okay, ja. Aber rundherum im Team, vielleicht sind aber ein Betreuer.
Betreuer, ja.
Ah, schauen wir mal, okay. Als Berliner, Eisbären hast du angesprochen, dein großer Verein, dein Jugendverein. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Hast du andere Sportarten auch mal ausprobiert?
Ja, ich habe, also zum Eishockey gekommen bin ich durch meinen Papa, der fand Eishockey schon immer gut und hat.
Aber war ein Fan?
Ja, also ja. Fan, würde ich sagen. Also vielleicht jetzt kein, der hat sich jetzt nicht, glaube ich, unbedingt in die Kurve mit den anderen Fans gestellt. Aber ich weiß es nicht genau. Aber er war auf jeden Fall öfter beim Eishockey und hat auch selber hobbymäßig ein bisschen gespielt. Und der hat mich zum Schlittschuhlaufen mitgenommen. Da war ich noch ganz klein. Ich glaube, ich war noch nicht mal 3. Und er meinte, dass ich unbedingt Eishockey spielen wollte. Und dann gab es für mich ab dem Zeitpunkt eigentlich nie was anderes. Dann habe ich nebenbei mit meinem besten Kumpel noch Fußball gespielt, in so einem Dorfverein bei uns. Bei uns an Berlin dran. Wir wohnen ja oben im Norden von Berlin. Und das habe ich noch 2 Jahre oder anderthalb, 2 Jahre, glaube ich, gemacht. Und dann, ja, dann ging es eigentlich nur noch um Eishockey danach.
Okay. Die Berliner Frage, wir sind alle Fußballer hier auch, Hertha oder Union?
Hertha auf jeden Fall, ja.
Okay.
Hast dich gerade schon ins Abseits geschossen.
Ja.
Völlig raus jetzt. Komplett.
Nein, bitte. Aber gut, ich glaube, wir haben noch einige Fanfragen abzuhandeln, deswegen springen wir zu diesem Punkt mit Blick auf die Uhr. Aber es ist einfach unglaublich spannend, mal jemanden da sitzen zu haben, der noch was anderes macht als Eishockey. Deswegen war der Einstieg vielleicht ein bisschen länger als gewohnt. Aber Max, jetzt bist up to date, der Wiesenkater ist raus.
Was soll denn das jetzt?
Damit du die Fanfragen, die würde ich jetzt dir übergeben, damit du die mal selektierst. Apropos, weil ich da oben den Namen gleich lese. Die erste Frage da aus der Kabine. Ich war ja nicht da bei der Folge, als Paul Vinzenz hier zu Gast war. Aber da ging es um seine Fahrkünste.
Ja, ich glaube, fahren war nicht mal unbedingt das größte Problem. Parken war das ganz große Problem, dass es da sehr große Schwierigkeiten rund ums Stadion gibt, wenn Paul Vinzenz kommt.
Nicht nur ums Stadion. Weltklasse-Szene. Ich gehe am Freitag aus dem Stadion und gehe. Paul Vinzenz geht vor mir und steigt in sein Auto. Und ich gehe dann schön entlang zum Parkplatz und gehe die lange Straße vor. Und auf einmal fährt Paul Vinzenz an mir vorbei. Nachts. Es war 23 Uhr. Kein Licht. Nichts. Durch die Stadt gefahren. Komplett. Also habe ich gesagt, okay, ist was dran an dieser Geschichte. Paul Vinzenz fährt einfach durch die Stadt. Einfach weitergefahren. Noch 100 Meter, 200 Meter weiter. Kein Licht an. Ah, scheint ein Spezialist am Werk zu sein. Aber er hat auf jeden Fall hier auch eine Frage.
Ja, fang mal der gleich an. Was ist dein Lieblingsrestaurant?
Jetzt in Weiden.
Es hat er nicht spezifiziert. Also
ich gehe mal davon aus, in Weiden.
Ja, wahrscheinlich.
Wir gehen sehr gerne zum Mittagessen, gehen wir in der Stadt zu dem Inder. Mhm. Sangam, heißt der Sangam?
Ja,
sehr gut. Wirklich sehr lecker, da kann ich nur empfehlen.
Jawohl. Hast du ein Ritual vor jedem Spiel?
Na, ich esse immer das Gleiche.
Ja, okay.
So, jetzt ist interessant. Was?
Nudeln mit so Avocado-Pesto.
Okay. Ich sag's, ich hab schon einmal erzählt. Letztes Jahr mit Elias Pool, das ist die legendärste Folge, als ich ihm nach seinem Ritual gefragt habe. Und das war dann ein 15-minütiger Monolog von Elias Pool, was er alles vor den Spielen macht. Also das war detailliert, wann er schläft, wann er Eisbad nimmt, was er isst, wie er die Salatblätter wäscht und also deswegen. Aber hier geht's Nudeln mit Avocado-Pesto. Sehr gut.
Sowas hatten wir noch gar nicht. Wenn du dir ein NHL-Team aussuchen dürftest, wo du spielen könntest, welches wäre es und warum?
New York Rangers, weil das einfach schon immer meine Lieblingsmannschaft war. Mein Papa ist damals mit mir nach New York geflogen zum Home Opener von der 2007 Saison. Mhm. Ich glaube, von der 6-7 Saison. Und das war Ovechkin seine zweite Saison.
Oh, yeah.
Und wir sind es war New York Rangers gegen Washington und ich war 7 und es war für mich das Allergrößte. Und ich saß im Madison Square Garden mit einem Eisbären Berlin Trikot.
Gut, da wird es heute abgehen dafür, da wird es viral gehen wahrscheinlich damit. Gut. Max, mal weiter.
Das haben wir schon, Fußball war es hier. Bei welchem Heimspiel, okay, waren jetzt noch nicht so viele, hast du die Stimmung am meisten wahrgenommen bis jetzt?
Gegen Weißwasser war die Stimmung schon ziemlich gut, weil halt vom Auswärtsblock extrem laut war und dann hat Weiden natürlich, unsere Fans haben dann quasi dagegen gehalten. Also es war so, das war schon sehr laut insgesamt einfach. Mhm. Also würde ich jetzt einfach mal das nehmen.
Okay. Also waren auch, muss ich sagen, es war die beste Kulisse bisher. Also waren ja alles so, was war Krefeld, war knapp über 2, etwas enttäuschend.
Ja.
Auftakt waren 2-3 und da waren 2-4, glaube ich, wenn ich jetzt recht, über 2-4, also
nahe. Am Freitag ist voll.
Davon gehe ich aus.
Ja. Warum hast du die Nummer 71?
Ja, ich war eigentlich immer die 22, die habe ich jetzt aufgrund von meinem verstorbenen Freund Tobi Eder nicht mehr gewählt. Und dann habe ich immer so zwischen 48 oder jetzt habe ich in Bremerhaven die 71 genommen. Es war jetzt, meine Entscheidung lag jetzt zwischen 71 oder 48 und dann bin ich einfach mit der gegangen, mit die ich jetzt als letztes getragen habe. Das ist kein weiterer Grund eigentlich.
Okay. Wir lassen uns die Frage auch auf Eishockey beschränken. Wer ist dein Goat?
Mein Goat? Jetzt nur fürs Eishockey?
Ja, oder du kannst, sag mal Eishockey und dann vielleicht auch insgesamt.
Okay, also Eishockey, mein Goat ist Patrick Kane.
Okay.
Weil das halt einfach mein, vom Spielertyp her einfach der geilste Spieler ist für mich, den ich je so gesehen habe.
Showtime, oder?
Showtime. Einfach, für mich gab es nie einen geileren, auch seine Penalties und so. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon an Highlight-Videos von Patrick Kane in meinem Leben geschaut habe. Und sonst an sich, mein Goat ist Tom Brady. ich bin ein großer Football-Fan und ich bin so in diese Zeit, also ich bin in, ich glaube 2016 oder so, bin ich so in die NFL reingekommen so und seitdem verfolge ich es. Und ich weiß, dass mein Papa mir immer gesagt hat, Tom Brady ist der Beste von allen. Und seitdem war das so, boah, Tom Brady. Und dann habe ich mich mal auch mehr mit dem Typ beschäftigt, so nicht nur mit den Footballspielen. Und da war es ja einfach unglaublich, was der alles gemacht hat, um auf diesem Level zu performen und so. Mhm. Und deswegen, ich habe immer alles an Tom Brady geliebt.
NFL fällt hier auch öfters mal. Calvin Pokorny hat auch gesagt, NFL Fantasy, großes Thema bei euch in der Kabine.
Sehr groß.
Und bist also du extrem, gut oder bist du nicht so gut?
Ich bin Boah, ich bin schlecht gestartet.
Also ich mache hier.
Ja, er zückt sein Handy in diesem Moment.
Soll ich euch mal die Live-Tabelle vorlesen?
Oh,
würde euch bitte. Das interessieren?
Ja, bitte. Ja, gerne. Ich bin nämlich auch ein großer Fan. Ich bin auch
involviert. Jetzt der Sixers.
Okay, pass auf. Also wir sind 12 Mann.
Oh, okay.
Auf dem letzten Platz. Blood Feeling. 0 und 5 steht da gerade. Dann Jermaine auf 11. Dann Daniel Schweiger auf 10. Mhm. Da muss man dazu sagen, Daniel Schweiger denkt, er ist der Allwissende im NFL. Und er wurde schon fast rausgeschmissen aus der Liga wegen unglaublich schlechten Trade-Anfragen.
Das ist Klassiker.
Dann Georg Thal auf 9 und dann haben wir McNiven auf 8. Ich bin auf 7, also so irgendwie im Mittelfeld gerade. Dann Pauli ist vor mir auf 6 und dann Ruby, Maka, Wardo, Zekos und ganz oben ungeschlagen bisher ist Fabian Voigt.
Das
ist
mein Tipp gewesen.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Und das ist auch der einzige Spieler der Liga, der noch nicht einen einzigen Trade gemacht hat. Er meinte, und er ist auch der Meinung, dass deswegen es nur läuft, weil die Spieler fühlen sich so wohl bei diesem Team. Das
Interessante.
Er möchte da niemanden, auf die Füße treten und er lässt sein Team so, wie es ist.
Okay. Ja, das hat nämlich Kevin Pocorni gesagt, ja, da ist es immer, geht's heiß her.
Das ist auch das Nummer 1 Topic in der Kabine täglich. Ja. Also es ist schon geil, muss ich sagen.
Ja, als ein Leidensgenosse, ich verstehe es.
Zück du mal dein Handy. Wo bist du?
Ja, wir sind nur 5.
Vergleicht mal eure Statistiken.
Wir sind nur 5, aber ich bin natürlich.
Ah, ja, natürlich.
Erster mit 4-1. Ja?
Okay.
Man merkt, dass ich Kinder habe.
Da fehlt mir echt die Zeit. Aber gut, aber es ist wieder schön, wenn man mal so einen Einblick bekommt. Top. Vielen Dank dafür.
Nehmen wir mit
als eins der bisherigen Highlights. Die Tabelle.
Ich glaube auch, wenn ich so die Fragen
anschaue, nee, das meiste. Sind schon. Vieles haben wir ja schon beantwortet auch. Euer Athletiktrainer hat auch eine Frage. Aber das hast du ja beantwortet, wie du den Spagat zwischen Eishockey und Muted Society managst. Das, glaube ich, können wir für dich als beantwortet stehen lassen. Da noch ganz eine Frage über diese Goat-Frage. Kommt die von Nick Woltemade? Nee. Volti.
Ich würde mal tippen, dass der das nicht ist.
Okay. Da ist noch eine. Vielleicht kannst du noch ein wenig philosophisch werden. Eishockey. Was ist Eishockey für dich? Eishockey ist für dich ...
Na gut. Für
Beruf.
Für mich Eishockey war immer mein Ein und Alles. Und für mich gab es halt nie was anderes für eine lange Zeit. Und Dann kam eine Zeit, wo ich so enttäuscht war vom Eishockey, als ich in dieses Profigeschäft reingekommen bin, wo ich dann das erste Mal so hinten anstand und alles lief nicht mehr so wie sonst immer und es hat keinen Spaß mehr gemacht und so. Und dann da wieder rauszukommen, um dann wieder das Spiel zu lieben und wieder weiterzumachen und so, das war halt eine Umstellung, sag ich mal, und ein neuer Schritt, den man auch selber lernen muss und wo man dann auch reinwächst, sag ich mal. Aber im Endeffekt, Eishockey ist für mich alles. Also mal als abgesehen von meiner noch sehr kleinen Familie und so. Aber sonst an sich, ohne Eishockey wüsste ich nicht, was ich heute machen würde.
Emotionales Statement.
Das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Mittwoch. Top. Gut, haben wir noch irgendwas? Wann kommen neue Klamotten? Das haben wir auch beantwortet, dass es da vielleicht jetzt demnächst mal wieder was gibt. Also wie alt er ist, was ist das für eine Frage? Also das kann man überall nachschauen, bitte. Da war noch irgendwo eine Frage. Ganz, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, weil wir können echt auf die Stundenmarke.
Ich habe Zeit, also ich.
Ja, passt schon. Ja, da ist eine Frage, die hast du in gewisser Weise beantwortet. Wieso wechselt man als Eishockey-Profi öfter die Vereine als zum Beispiel Fußballspieler? Darf ich kurz, ich würde sagen, weil es nicht immer in deiner Hand liegt. Aber bitte du als Spieler.
Ja, gut, also auf der einen Seite natürlich es liegt nicht immer in meiner eigenen Hand, beziehungsweise war es öfter so jetzt schon in meiner Karriere, dass ich dann einfach, da war es vorbei und dann musste ich woanders weitermachen. Und auch so, im Eishockey werden, sag ich mal, öfter nur ein oder zwei Jahresverträge gemacht und im Fußball werden ja häufiger mal fünf, sechs Jahresverträge rumgeschmissen. Und deswegen ist es natürlich auch eine logische Schlussfolgerung.
Oder beim FC Chelsea gerne mal 9 Jahre zu verlängern, um die Ablöse dann über 9 Jahre abschreiben zu können. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Ja, Cedric, wahnsinnige Folge, super, hat Spaß gemacht. Einblicke abseits des Eises, ein paar Insights und dann natürlich werden wir verfolgen, wie ihr euch bei eurem NFL Fantasy
Game,
wie sich das weiterentwickelt. Mal schauen, wie wir nächste Woche. Ah, jetzt ist natürlich Daniel Schweiger, muss jetzt.
Ist jetzt unser, muss er kommen.
Jetzt ist hier, Einladung ist hiermit raus.
Seine Ehre verteidigen.
Eben, also, wenn du antworten willst hier auf die schweren Vorwürfe von Cedric Schiemens. Herzliche Einladung nächste Woche hier für uns in den Podcast. Landshut, Bad Nauheim am Wochenende. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Cedric, vielen Dank für deinen Besuch. Bis dann, macht's es gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.